Was für eine schöne Zeit. Danke vielmals euch als Band für das Mitnehmen in die Anbetung, ins vor Gott stehen. Ich finde es einen wunderschönen Moment, um hier ansetzen und lasst uns doch einfach in dieser Haltung bleiben und weiterhin Gott anbeten. Auch in dem, was ich euch weitergebe heute, das bin nicht in erster Linie ich, der zu euch rede, sondern erwartet von Gott, dass er zu euch redet. Ich tue euch duzen, wenn es okay ist. Wenn ich keine Gegenstimme höre, dann nehme ich mir die Freiheit. Es geht mir ein bisschen einfacher. Ich fühle mich dann ein bisschen näher. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Jemand erzählt seine Geschichte, die er mit Jesus erlebt hat. Oder wo Jesus in sein Leben geredet hat und er etwas erlebt hat, wo eine Spur von Jesus in seinem Leben da ist und etwas in dir wird wach. Es berührt, es bewegt. Und vielleicht kommen dir sogar wie mir in diesem Moment Tränen. Wenn ich solche Geschichten, Zeugnisse, Erlebnisberichte, wie auch immer man denen sagt, höre, kann ich nicht anders als einfach brüllen. Mir kommen die Tränen. Ich habe mich immer wieder geschämt für das und habe gedacht, jetzt hör mal auf brüllen, da sieht ja jeder, dass du ergriffen bist. Bis ich gemerkt habe, dass die Tränen etwas bedeuten. Die wollen mir etwas sagen. Und zwar sind sie der Ausdruck von einer tiefen Ergriffenheit, von einer tiefen Berührtheit, weil ich sehe, wie krass Gott im Leben von einem Menschen handelt. Wie individuell, wie maßgeschneidert er mit Menschen einen Weg geht. Und das berührt mich. Ich merke aber auch, dass es Tränen sind von der Sehnsucht, selber wieder mal so eine richtige Gottesbegegnung zu haben. Mein Herz sehnt sich nach dem, es schreit nach dem. Ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich habe nicht jeden Tag so Geschichten, wo ich kann sagen, da ist Jesus so stark spürbar in meinem Leben. Und ich merke, dass die Tränen auch einen Wunsch drin haben, selber ein Teil dürfen sein von so einer Geschichte, ein Putzleteil, wo jemand anders Jesus darf erfahren, erleben, wo ich darf mithelfen, dass so Begegnungen zustande kommen. Und ganz ehrlich, manchmal sind es auch Tränen von der Schuld und von der Scham, wenn ich denke, wie verpasste Chancen, dass ich manchmal habe, oder wie evangeliumsgehemmt ich durchs Leben gegangen. So, jetzt sind wir aufgespurt. Was ich aber merke bei diesen Geschichten ist, dass es mein Herz spiegelt. Meine Sehnsucht, mein Staunen, aber auch meine Verletzlichkeit und ich merke, wie Gott durch Geschichten zu mir redet. Er redet durch Worship zu mir, aber er redet ganz oft auch durch Geschichten zu mir. Und genau darum berührt mich auch der Chosen, die Serie, die ich vorher auch davon erzählt habe, wo wir Kollekten zusammengelegt haben, die berührt mich, weil der Chosen ganz genau das macht. Die Serie, die zeigt die Menschen, die Jesus begegnet. Und zwar ganz persönlich, verletzlich und ehrlich. Und die Serie lässt mich ein, mitzuschauen, dabei zu sein, mitzuerleben und mitzufühlen. Jede Staffel hat ein Staffelmotto. Und die Staffel 2 hat das Motto, das der Titel meiner Predigt ist, «Komm und sei selbst». Das Motto ist nicht nur ein geschickt gewählter Werbeslogan für die Serie, sondern es greift etwas auf, das man bereits im Johannesevangelium ganz am Anfang grundlegend lesen könnte. Schon am Anfang vom Johannesevangelium, dort, wo Jesus seine ersten Jünger beruft, lesen wir den Satz zweimal. Einer ist von Jesus selber, wo er das zwei Jünger sagt, und kurz darüber aber vom Philippus, wo am Nathanael der Satz sagt. Ich möchte mit euch die zwei Szenen genauer anschauen. Wir befinden uns am Jordan, dort, wo Johannes der Täufer predigt hat, gelehrt hat, mit seinen Jüngern unterwegs war. Und vor kurzem hat er sogar Jesus dürfen taufen und ist dabei und hat gesehen, wie der Geist Gottes auf Jesus runterkommt. Und wo Jesus erneut durchgelaufen ist, hat er auf den Jesus gezeigt und hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Das ist der von Gott verheißene Messias. Und da kommt unsere erste Bibelstelle. Ich lese aus dem Johannes 1, Vers 35 bis 39. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Komm und seht selbst, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer von diesen zwei Jüngern war der Andreas. Das lesen wir nachher in den nächsten Versen gerade. Und der zweite, da geht man davon aus, dass es der Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, war. Der Andreas ist dann zu seinem Bruder gegangen nach dieser Begebenheit. Und der Bruder war der Simon, der später Petrus umtauft worden ist und ist ihm das alles brühwarm erzählen und hat ihn eingeladen: Komm selber und schau. Das steht zwar so nicht in der Bibel, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der Andreas mit dem gleichen Wort, wie Jesus ihn eingeladen hat, auch seinen Brüder eingeladen hat, zu Jesus zu kommen. Und die sind dann nachher gegangen. Die zweite Szene, die wir anschauen, ist im Johannes 1, 43, Vers 46. Das ist gerade nachfolgend. Da heisst es: Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Und später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete: Komm mit und sieh selbst. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich die zwei Szenen lese, so gross, wenn ich vorher die Einleitung gesehen habe, Geschichten bewegen mich, muss ich sagen, da bewegt mich ganz und gar nichts. Es ist mir zu kurz und bündig verfasst, zu sachlich gehalten. Da klingt nichts an. Und genau dort merke ich, dass etwas Entscheidendes passiert. Dass ich die Eckdaten, die Facts, die Beschreibung zwar wahrnehmen, höre, aber viel zu schnell darüber hinweggehen. Und ich verpasse Zwischentöne. Ich verpasse die Zwischenräume, das, was lebt, das, was bewegt, was dort drinnen steckt. Und das ist ein richtig entscheidender Moment. Und ich merke, dass das mir nicht nur beim Bibellesen passiert, wenn ich so Geschichten lese, sondern ganz oft auch, wenn ich mit Menschen rede. Ich höre, was sie sagen, aber ich höre nicht wirklich, was sie sagen. Und das passiert meistens in Bruchteilen von Sekunden. Da habe ich gar nicht lange Zeit, um darüber nachzustudieren. Lass ich her und höre ich Geschichte hinten dran. Was wir in diesen zwei Texten, die ich vorgelesen habe, können erkennen, wenn wir genauer her schauen, sind 3 Bewegungsräume. Wir haben hier einmal das Zeugnis, die Geschichte, das, was erzählt wird. Dann haben wir eine Einladung und dann haben wir eine Begegnung. Das sind Bewegungsräume und die finde ich in diesen zwei Texten drinnen. Und mittendrin eine grosse Frage: Willst du selber sehen? Ich liebe ein bisschen Wortspiel und diesen Satz, willst du selber sehen, kann man verschieden betonen. Willst du selber sehen? Willst du selber sehen? Willst du selber sehen? Willst du selber sehen? Und nur schon da merke ich, dass das eine unfassbar tiefe Frage ist, die mir da gestellt wird. Die mir auch gestellt wird, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen. Wollt ich sehen? Wollt ich sehen? Der Chosen hilft mir dabei auch, nämlich genau die Bewegungsräume zu erkennen. Sie vermittelt mir eine denkbare und eine plausible Erzählung, da, wo in der Bibel nichts steht, aber ganz viel ist. Ihr habt vorher gesehen, auf der ersten Bibelstelle hat es drei Sätze, gell, also in geiler Schrift, eingefärbt gehabt. Und ich glaube, diese drei Sätze sind sehr entscheidend, dass wir dort hinten dran die Bewegungsräume erkennen. Und ich möchte mit euch die drei Nuggets kurz anteasern. Wir haben nicht Zeit, um die vertieft anzuschauen. Das ist etwas, was ihr gerne auch daheim machen könnt, um dann noch ein bisschen weiter nachzustudieren. Das erste Nugget, das ich mit euch möchte anschauen möchte, ist die Frage, die Jesus stellt: Was sucht ihr? Das ist keine rhetorische Frage, die nach einer Einsatzantwort fragt. Das ist der Ausdruck dafür, dass Jesus bei unserem Herz ansetzt. Weil Jüngerschaft fängt nicht mit Regeln an, sondern mit der Sehnsucht. Mit dem, was ganz tief drinnen ist. Jesus weiss nämlich, dass wir Menschen alle eine tiefe Sehnsucht in uns tragen und knüpft genau dort an. Und bei der Sehnsucht entsteht und reift der Glaube. Und ich finde es etwas unfassbar Schönes, dass Jesus genau dort anfängt und nicht zuerst einmal einen Smalltalk haltet mit diesen Jüngern oder irgendwie eine grosse Rede schwingt oder ein Statement abgibt oder irgendeinen 7-Punkte-Plan raushält, sondern dass er bei der Sehnsucht ansetzt und fragt: Was sucht ihr? Ein bisschen später lesen wir, dass Jesus sagt: Kommt und schaut selber. Ich glaube, dass das so richtig ein Wesensmerkmal ist von Jesus. Er ist ein Gott, der uns einlädt. Da ist eine richtig grosse Einladung, da ist ein Raum, den er uns auftut, und zwar ein Raum, wo wir schauen dürfen. Im Johannesevangelium ist schauen, das Wort sehen, ein Leitwort. An ganz vielen Stellen macht der Johannes uns aufmerksam und sagt, dass die Wahrheit geschaut, geschaut wird werden. Es geht also nicht nur ums intellektuelle Begreifen, das schon auch, aber es geht um eine Erfahrung, die hinter dran steht. Wenn ich etwas sehe, wenn ich dabei bin, wenn ich mir selber ein Bild machen kann, dann mache ich eine Erfahrung. Und die verbindet Kopf und Herz. Und in dieser Einladung drinnen, glaube ich, steckt das tiefste Zutrauen von Jesus. Er traut diesen zwei Jüngern zu, dass wenn sie kommen, schauen, bei ihnen etwas in Bewegung geht. Darum hat er es nicht nötig, zu debattieren, richtige Sätze zu sagen oder sie zu überzeugen mit Wort, sondern er kann einen Raum schaffen von der Einladung. Und das ist weitaus tiefer und nachhaltiger, weil das trägt in einer Krise, wenn jemand etwas selber gesehen und erlebt hat. Dazwischen haben wir eine Gegenfrage von den Jüngern. Wenn ich vorher gesagt habe, die Frage, was sucht ihr, die zielt auf die Sehnsucht. Und ganz ehrlich, die Sehnsucht kann man nicht einfach schnell in einer Antwort beantworten. Darum kommt wahrscheinlich da von den Jüngern auch eine Gegenfrage, weil sie es auch nicht haben können. Und die Gegenfrage ist: Rabbi, wo wohnst du? Oder anders gesagt, wo können wir dich immer wieder finden? Wo bist du daheim? Wo können wir herkommen? Eigentlich eine seltsame Frage, habe ich gedacht, als ich den Text noch einmal so durchgelesen habe. Wieso wollen die das wissen? Wieso ist das denen so wichtig? Kann es sein, dass sie da bereits eine Ahnung hatten, dass im Bleiben ein grosses Geheimnis und ein grosses Segen enthalten ist? Auch da sehen wir im ganzen Johannesevangelium immer mal wieder das Motiv vom Bleiben, wo der Johannes aufzeigt und wie zeigt mit dem, was er dort schildert, wie wichtig dass das Bleiben ist. Zum Beispiel im Johannes 15, wo es um den Weinstock und die Reben geht, auch eine bekannte Stelle aus der Bibel, wo es darum geht, dass das eine ohne das andere nicht sein kann und dass es eine Verbindung braucht. Oder zwei Kapitel später, wo Jesus das sogenannte hohe priesterliche Gebet betet, wo er zu seinem Vater sagt und bittet darum: Lass die Menschen in mir bleiben und ich in den Menschen. Das Bleiben, das Motiv vom Bleiben, das klingt immer wieder an. Die Jünger fragen also nicht nach einer Antwort auf ihre noch offenen Fragen, sondern sie suchen letztlich nach einem Ort und einer Beziehung, einem Ort, wo sie bleiben können. Jüngerschaft ist ankommen und verweilen bei Jesus. Und das tun sie nachher auch. Wir haben gelesen, sie bleiben 2 Stunden. Spannend ist, dass die Bibel uns auch da kennt, Informationen gibt, was in diesen 2 Stunden passiert. Was haben sie gesehen? Was haben sie gehört? Was hat Jesus erzählt? Was hat er gemacht? Was haben sie erlebt? Wir wissen es nicht. Wir wissen, sie sind 2 Stunden geblieben. Und was wir wissen, das ist klar, nachher sind sie verändert gewesen. Da ist etwas passiert. Sie sind nicht gleich fortgegangen, wie sie hergegangen sind. Wir können wie ein Fazit aus diesen 3 Nuggets ziehen und sagen, Jüngerschaft fängt bei der Sehnsucht an, wächst durch die Einladung und reift im Bleiben. Und ich glaube, wir können einiges für unser Leben daraus ableiten. In 2 Richtungen. Einerseits können wir wie ableiten, was heisst das für mich, für dich ganz persönlich? Was kannst du für dich mitnehmen, für dein eigenes Leben? Aber auch, was heisst das, wenn du in Begegnung mit anderen Menschen unterwegs bist? Das Erste, was ich mitnehme aus diesem Text, ist das Zuhören. Empathisch und echt. Und für mich und für dich kann das heissen, nimm deine eigene Sehnsucht wahr. Lass dir zu. Echt und empathisch. Geh nicht darüber hinweg. Du es nicht kleinreden, du es nicht zudecken. Lass her. Für was schlägt dein Herz? Was ist deine Sehnsucht? Wie geht es dir? Dann kannst du auch am Gegenüber zuhören. Und ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen können. Lassen wir den Leuten zu. Wirklich zu. Lassen wir nicht nur auf das Wort, was das Gegenüber sagt, sondern lassen wir auf das Herz, auf das, was hinten dran ist, das, was die Leute beschäftigt. Ihre Sehnsucht, die durchklingt, das, was sie hoffen oder verzweifeln lässt. Und zulassen heisst auch, dass wir uns das Maul zuhaben in dieser Zeit. Das ist gar nicht so einfach. Dass wir dieser Versuchung widerstehen, Gespräche an uns zu reissen, übertrumpfen, zu sagen, oh, das kenne ich auch, bei mir war es so und so gewesen. Tun wir nicht dozieren, lehren, mit Argument kommen, sondern schaffen wir einen Raum, wo die andere Person in erster Linie darf gehört werden. Das heisst auch, gang mit, tauch in die Lebenswelt hinein vom Gegenüber und frag nach, interessier dich und schließ nicht von dir auf die andere Person. Deine eigene Erfahrung, deine eigene Geschichte ist deine. Das Gegenüber hat eine andere Geschichte. Das empathische Zuhören ist der erste Schritt von der geistlichen Begleitung oder anders gesagt, es ist geistliche Gastfreundschaft. Es ist der Boden, wo echte Begegnung wachsen kann. Einladen ist aber auch Raum für Gottes Wirken öffnen. Für mich heisst das, ich kann mich fragen, wo lässt Jesus mich hin? Was für eine Einladung spricht er mir gegenüber aus? Und dann bin ich eingeladen, die anzunehmen. Das ist ganz etwas Persönliches zwischen dir und Gott, wo ich glaube, wo wichtig ist, dass wir immer wieder auch fragen, Jesus, wo möchtest du mich einladen? Und dann können wir auch andere Menschen einladen. Zum Gottesdienst, zum Lord's Meeting. Vielleicht aber auch, um die eigene Geschichte zu hören, die man möchte erzählen. Vielleicht aber auch zu einer Folge der Chosen oder was auch immer. Wir können einladen. Und einladen heisst Vertrauen. Auf Gott vertrauen und die Kontrolle und die Verantwortung abgeben. Das ist nämlich respektvoll. Weil niemand will mit einer Meinung hineingedrängt werden, sondern den Weg respektiert bekommen, wo Gott mit jedem Einzelnen geht. Das ist individuell. Das ist maßgeschneidert. Habe ich am Anfang gesagt, das ist das, was bewegt, wie es eben niemand so gut kann schreiben kann wie Gott. Und es ist ehrlich, weil wir führen nicht zu einem Standpunkt, zu einem Dogma, sondern wir führen zu Gott, zu Jesus, zu einer Person. Und es ist nachhaltig. Ich habe schon gesagt, was jemand mit Jesus selber persönlich erlebt, das trägt. Unsere Aufgabe ist, einladend zu sein. Wir müssen nicht alles klären, wir müssen nicht alles erklären und müssen auch nicht alles lösen. Sondern wir halten die Türen auf und lassen die Menschen bei Gott eintreten und er ist der Gastgeber. Eine einladende Haltung bedeutet auch, wir glauben an den Heiligen Geist, an sein Wirken und vertrauen ihm mehr als unseren eigenen Argumenten. Ich nehme auch das mit. Ich sehe dich. Der Nathanael ist in dieser Geschichte, in dieser Szene nachher tatsächlich gegangen, ist schauen. Und Jesus hat ihm gesagt, hey, ich habe dich gesehen, wo du unter dem Feigenbaum warst. Und ich habe dich erkannt. Und darauf ist er verändert worden und hat geglaubt. Gesehen werden, erkannt werden, verändert werden. Das heisst für mich, ich gehe immer wieder zu Jesus zurück. Ich gehe immer wieder bei ihm verweilen, bleiben. Weil er sieht dich und mich wirklich. Er weiss, was dich beschäftigt. Er weiss, was du für Sorgen und Herausforderungen hast. Er kennt deine Sehnsucht. Er weiss, was dich freut. Er kennt dich ganzheitlich durch und durch. Er sieht dich und möchte dich zu einem Leben führen und dir mehr von ihm zeigen. Und das heisst, dass wir ganz entspannt unseren Mitmenschen gegenüber ihnen begegnen können, weil wir nur eine Verantwortung müssen für unser Leben, für unsere Beziehung mit Jesus tragen. Und wir sollen die leben und pflegen und uns immer wieder von ihm berühren lassen oder von Geschichten, wo Menschen erzählen, was sie mit ihm erlebt haben, berühren lassen. Ich glaube, dass in diesen Geschichten Gott immer wieder auch etwas, ein Nugget für uns drin hat, wo wir dürfen angesprochen werden, wo wir etwas von dieser Grösse dürfen sehen von Gott, wo wir dürfen eine Ermutigung für uns selber mitnehmen, wo etwas mit uns macht, darum bewegt es uns auch. Und bewegt die Menschen, die bewegen auch wieder andere Menschen. Wer selber von Jesus berührt und gesehen wird, trägt die Berührung automatisch auch in die Welt raus. Und so merken wir, dass sich der Kreis schließt. Da, wo wir Erzählung, Einladung und Begegnung gehabt haben vorher, sehen wir, die Veränderung wächst daraus heraus und die Veränderung wiederum bewirkt, dass ich etwas zu erzählen habe, dass ich ein Zeugnis geben kann, was Gott an mir da hat. Ich komme zum Schluss und schlage noch eine Brücke zu der Chosen. Das Format der Chosen ist für mich kein Bibelersatz, das ist ganz klar. Sondern der Chosen ist für mich ein Erzählraum, der mir hilft, die Bewegungen nachher zu empfinden. Und es zeigt mir, wie es konkret könnte ausgesehen haben. Und es führt mich letztendlich zurück zum Evangelium. Die Serie, die funktioniert, weil sie das biblische Muster genau eben ernst nimmt und zeigt, wie Menschen Jesus finden und uns damit daran erinnern, dass genau das unser Auftrag ist. Das Gespräch zwischen Jesus und Nathanael beendet Jesus nicht mit dem Lob, hey Nathanael, das hast du gut gemacht, jetzt hast du es verstanden. Sondern er gibt ihm eine Verheißung mit. Er sagt ihm, du wirst Grosses sehen. Und mit dieser Zusage, mit dieser Verheißung möchte ich uns senden. Jesus sagt das dir und mir heute Abend. Du wirst Grosses sehen. Wenn wir in seiner Nähe bleiben, werden wir Grosses sehen. Diese Verheißung gilt. Und er lädt uns ein, komm und schau selber. Amen. Ich habe drei Fragen mitgenommen und möchte dich gerne einladen, dass du dir die Fragen in einem Moment überlegst, was deine Antwort darauf ist. Und wenn du magst, darfst du gerne mit dem Nachbarn links oder rechts austauschen, dass ihr einander auch Anteil geben könnt, wie ihr die Frage beantwortet.